Mittagalt zu Ende ging, das heißt so gegen 8, 9 Uhr, bin ich mit Hilfe einer Taschenlampe, es war schon ganz dunkel, zum Tempel zurückgegangen, durch die Einsamkeit. Ich musste immer an Schakalen, an so einer Siedlung von Schakalen vorbei, die auch immer ganz laut geheult haben. Und dann kam ich an den Tempel und nach ungefähr 15 Minuten hörte man das freudige Rufen von Jai, 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 Trommeln erklang und die lokale Kirtan-Band, also Musiker, die eine ja, fast analoge Musik zu der machen, wie wir sie machen, eine religiöse Verehrungsmusik, Bhajan-Musik, kam also dann durch das Dorf hindurch und kam zu unserem Tempel, um dann dort zu musizieren. Und gerade wenn sie dieses Lied gesungen haben, haben sich dann irgendwann die Frauen und auch die jungen Mädchen erhoben und haben angefangen, so graziös und liebevoll zu Krishnas Freude zu tanzen, dass es einem nicht mehr aus dem Herz geht. Haribo. Es war also richtig ein Volkserlebnis, was um den einen Mittelpunkt gruppiert war, dieses Erlebnis, um Krishna. Und es war sehr, sehr schön. Und sehr herzberührend und so. Da haben wir uns gedacht, dieses Lied nehmen wir mit und singen es bis zum Umfallen. Hier haben wir einen gewissen Zeitrahmen und werden diesen einhalten. Ich möchte jetzt gerne Madhuri Manjari bitten. Vielleicht setzt du dich so hin, dass die Leute dich sehen können und kommst vielleicht sogar hier hin. Madhuri Manjari, was singst du?
Hare Krishna. Gut.
Gopala
来哟，吉林赛，郎江碧海里。
Thank you.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare.
So, Hare Krishna, wir singen noch ein letztes, ganz kurzes Lied. Jai Radha Madhava. Ich freue mich sehr, euch, es kriegt ihr richtig eine indische Tempelatmosphäre. Ne? Ich bin auch sehr froh, meinen langjährigen Freund Charlemagne hier zu sehen, das muss ich ja wirklich sagen. Also, De Radha Madhava Kunya Vihari De Radha Madhava Kunya Vihari Gopidana Vallava Giri Varadhari Gopidana Vallava Gopidana Vallava Giri Varadhari
Hari. Yasoda nana na braja jana ranjana. Yasoda nana na braja jana ranjana. Yamuna tira vana chaji. Yamuna tira vana chaji. Yamuna tira vana chaji. Punya Bihari Jaya Radha Madhava Punya Bihari Goranitai, 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 Jaya Goranitai. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanandi Hare Bo. Hare Krishna.
Also, ihr Heidelberger habt so eine richtige Wertschätzung für das gemeinsame Singen. Das ist immer sehr temperamentvoll bei euch. Hardy Ball. Kannst du mir das vielleicht so herdrehen, das? Liebe Freunde, liebe Erstbesucher und liebe Skeptiker, ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen zu dem jetzt kommenden Teil unseres Sonntagsfestes. Wir haben jetzt eine Vorlesung zum Thema die Kraft der Liebe. Bevor ich anfange, möchte ich noch ein paar ganz kurze organisatorische Dinge über den weiteren Verlauf des Sonntagsfestes geben. Im Anschluss an die Vorlesung werden wir eine kurze kreative Pause machen und dann eine Dia-Serie sehen von Vrindavan. Und dann werden wir noch eine schöne Zeremonie erleben, eine kurze Zeremonie, und unser Festmahl dann abhalten. Also, das ist ein offenes Ende. Nun ist mir bewusst, dass für den Vorleseteil, ich meine, einige meiner Zuhörer, das heißt die ganz jungen Zuhörer, maßlos überfordern werde. Und es ist mir immer ein großes Bedürfnis, dass das nicht geschieht. So, wenn ihr Kinder habt, die noch so im kleinen Rabauzalter sind, oder habe ich ein Zimmer dort unten, das Zimmer, in dem ich mich aufhalte, was ich eigens für die Kinder aufgeräumt habe. Ihr könnt also mit den Kindern dorthin gehen und verschiedene sinnvolle Spiele spielen. If your children happen to be, I will say something for those who do not speak German. If your children happen to become restless, I have put my personal room in a good order so that your children will have a cultured room to play and do whatever is necessary. So please take your children when they are a little restless into this beautiful room and play with them there. Thank you. Jetzt müssen wir noch sehen mit der Übersetzung. Are there guests who would like to have a translation from the sweet German language into the English language? No, you speak all German. This is very good. We need translation. There is the highly talented... gibst du eine Übersetzung gerade zu deiner Frau, oder können sich die anderen auch zu euch setzen, oder ist es ein Eindringen in eure private Atmosphäre? Nein? Ja, gut. Please move there to, wie ist nochmal, Hemanga Prabhu. He will give you a translation into English. Yes. Hemanga, vielleicht wollt ihr sogar so gut sein, dass ihr euch ein bisschen nach hinten alle hinsetzt und die von euch, die also die Deutsch sprechen, können dann nach vorne kommen. Hier ist übrigens auch noch ein Riesenplatz frei geworden. Vielleicht könnt ihr sogar ein bisschen nach vorne rücken, dann geht das alles besser mit dem Platz. Es ist für mich sehr schön, alles zu sehen. Das auch, Marion ist auch eingetroffen mit der Fernsehkamera. Sarah, ich weiß jetzt auch, wo du wohnst. Martin hat's mir gezeigt. Toll. Es tut mir leid, also der Raum geht ja eigentlich gerade noch sehr gut, aber ich glaube, wir kommen irgendwann an unsere Grenzen und dann müsste man sich vielleicht überlegen, ob man einen anderen, größeren Raum jeweils für die Sonntagsfeste nehmen kann. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Es wird ein sehr interessantes Thema, glaube ich, werden. Und ein Thema, was, so wie ich meine, wenn man es richtig versteht und durchdringt, auch durch eigene Gedanken, dann wird es, glaube ich, lebensverändernd sein. Jetzt müssen wir noch sehen, Herr Manga, du fängst schon an zu sprechen, wie ich sehe. You please all come close enough to Himanga. Willst du dich nicht so hinsetzen, dass du mit dem Rücken oder mit dem halben Rücken mit zu mir sind und dann in die hintere Richtung deine Übersetzung trompetest? Also ich meine damit die Lautstärke. Gut. Om Namo Bhagavate. So. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Ich glaube, alle Menschen inzwischen sind sich einer Meinung, dass es in unserem menschlichen Dasein um ein zentrales Thema geht. Liebe und dann erfüllte Liebe und enttäuschte Liebe und so weiter, ist wirklich an der Wurzel unseres menschlichen Empfindens. Liebe ist etwas so Wichtiges, dass wenn ein Kind Liebe nicht hat, nützt ihm die ganze Nahrung, die es bekommt, nichts. Und so ist es eigentlich auch mit den Menschen in unserer Zeit. Wenn er nicht diese Liebe spürt, auf irgendeine Weise, wird sein Dasein einen großen Mangel haben. Die Ursprünge der Liebe liegen wie alle anderen Dinge oder ja Erscheinungen in der spirituellen Welt. Das ist jedenfalls die Analyse der altindischen oder der vedischen Philosophie. In der spirituellen Welt gibt es Liebe in 5 Rasas. Rasas sind Beziehungen, in denen ein ganz bestimmter Wohlgeschmack auftritt. Zunächst einmal eine passive Bewunderung Gottes. Das ist der erste Rasa. Ich muss noch sagen, diese Beziehungen sind alle auf Krishna oder auf Gott gerichtet. Dann gibt es eine andere Beziehung, die Beziehung des aktiven Dienstes. Man nennt es Dasya Rasa. Dann gibt es die Beziehung der Freundschaft, Sakya Rasa. Dann gibt es die Beziehung der elterlichen Zuneigung zu Krishna, Vatsalya Rasa. Und dann gibt es die intime, sehr intensive Liebe. Man nennt es die Madhurya Rasa. In all diesen Beziehungen ist Krishna das Zentrum. Und wenn wir in dieser Welt uns mit dieser Tatsache oder mit dieser Aussage befassen, Krishna ist das Zentrum von allen liebevollen Beziehungen, dann kriegen wir eine mittelschwere oder große Krise. Wie soll das möglich sein, dass eine Person Milliarden, Billionen von Beziehungen pflegt und zwar gleich stark? Wir denken vielleicht, auch wenn wir diese Aussage hören, wie kann Krishna in diese Beziehung gleich stark reingehen? Er muss doch Menschen bevorzugen und denen mehr Zeit geben oder so. Wir mögen vielleicht wieder einmal die Angst bekommen, in unserer Liebe zu kurz zu kommen. in der Liebe, die wir geben können und auch in der Liebe, die wir empfangen. Doch solche Sorgen bestehen nicht. Ein Sanskrit-Ausdruck für Krishna ist Akila Rasamrita Murti. Rasa heißt Beziehung und Amrita heißt Nektar. Krishna ist das Zentrum, zu dem es möglich ist, unendlich viele Beziehungen von unendlich vielen Lebewesen, also Akila, keine Grenzen sind dem Gesetz zu haben und all diese Beziehungen sind von Amrita, von Nektar gezeichnet. Jede Beziehung zu Krishna ist gleich intensiv. Was ist der Nektar in dieser Beziehung, dem Amrita? Der Nektar ist die sogenannte Vastu oder Substanz der liebevollen Beziehung zu Gott. Und auch, und das ist, jetzt werdet ihr vielleicht ein bisschen erröten, das Prinzip der selbstlos gebenden Liebe. Also, der Nektar der spirituellen Liebe liegt darin, dass die zahlreichen Devotees, die Krishna lieben, von einer selbstlos gebenden Liebe gekennzeichnet sind und dass diejenigen, die Krishna liebt, Liebe kann ja niemals ein Einweg, also eine Einbahnstraße sein, sondern man gibt und da kommt auch etwas zurück, dass auch diese Liebe, die zurückkommt von Krishna, selbstlos und gebend ist. Das ist die Substanz dieser Liebe. Nun, es heißt, wenn die, dass diese materielle Welt eine Spiegelung der spirituellen Welt ist. Es gibt hier die Dinge in Abhängigkeit von ihrem Urbild, der ursächlichen Sache. Liebe ist hier eine Spiegelung und wie bei allen Spiegelungen, ist nur die äußere Form gleich, aber die Substanz ist nicht da. Ein Beispiel. Ein Apfelbaum, der am Ufer eines Sees ist und sich spiegelt im See, trägt auch Äpfel, die sogar rot aussehen und die Form von richtigen Äpfeln haben. Aber die Substanz ist nicht die gleiche. Und das heißt auch nicht die, das heißt auch gleichzeitig die Kraft, die diesem gespiegelten Objekt inne wohnt, ist nicht die gleiche. Also ein gespiegelter Apfel sieht zwar wie ein Apfel aus, aber wenn man ihn wirklich essen will, beißt man in Wasser und hat nicht den Geschmack. So hat auch diese gespiegelte Liebe in der materiellen Welt nicht die gleiche Substanz und auch nicht die Kraft wie die ursprünglich spirituelle Liebe, die in den Rasas, den Wohlgeschmäckern, zu Krishna ausgetauscht wird. Also die Substanz, an der es in der materiellen Welt mangelt, ist die selbstlos gebende Liebe. Es gibt natürlich in der materiellen Welt Ähnlichkeiten für diese spirituelle Liebe, diese selbstlos gebende Liebe. Aber es ist immer eine Spiegelung. Es heißt zum Beispiel, dass das, was Liebe zu Gott am ehesten nahe kommt, ist die Liebe, die eine Mutter für ihr Kind empfindet. Wisst ihr, man könnte keinen Diener bezahlen für die Dienste, die eine Mutter ihrem Kind darbringt. Die ist immer auf dem Laufenden und immer einsatzbereit, hat immer diesen Muttersender an, der dafür sorgt, dass sie versteht, was ihr Kind braucht und darauf eingeht dann, wenn sie eine gute Mutter ist. Es ist so viel selbstlose Liebe rund um die Uhr. Du könntest niemanden finden, selbst wenn du allen Reichtum der Welt hast, die Leistung einer Mutter, die Arbeitsleistung und Sorgeleistung, vergüten kann, weil es ist wirklich ziemlich selbstlos. Wir werden diesen Punkt nicht aus dem Auge verlieren, dass es in dieser Welt sicherlich auch selbstlose oder Ähnlichkeit der selbstlosen Liebe gibt. Doch es ist, wie wir nachher sehen werden, nicht zu vergleichen mit dem ekstatischen Nektar der spirituellen Liebe, weil es eben nur als eine Spiegelung in der Welt, eine Projektion, diese Liebe ist projiziert auf ein fremdes Element, die Materie, auftaucht. Ich möchte jetzt aus den Schriften sagen, es heißt, dass die Liebe in der spirituellen Welt wie Gold ist und die Liebe in der materiellen Welt wie Eisen. Beides sind Metalle, beides ist Liebe, aber sie haben ganz andere Eigenschaften und Wirkungen. Yes. Trotzdem ist die gespiegelte Liebe in dieser Welt das Machtvollste, was es gibt. The world goes around because of love. Die Welt dreht sich um Liebe. In Sanskrit gibt es verschiedene Ausdrücke für Liebe. Genau wie die Eskimos, ich glaube, 25 verschiedene Ausdrücke für Schnee haben, so hat die Sanskrit-Sprache, ich habe es mal gezählt, 64 oder 65 Ausdrücke für Liebe, von denen ich euch ein paar vorstellen möchte. Ist klar, die Eskimos, die sind immer mit Schnee umgeben und kennen also den Unterschied zwischen Neuschnee, nicht so neuem Schnee, Altschnee, Froschschnee, Tauschnee und Schneematsch. Also ich nehme an, es gibt noch wesentlich mehr. Also so genau bin ich da nicht. Weil sie sind umgeben von Schnee, die Eskimos. In Sanskrit gibt es unterschiedliche Begriffe von Liebe. Die Liebe auf der untersten Stufe. Und unterste Stufe heißt, dass es am meisten das Gegenteil von der spirituellen Liebe ist. Also die selbstischte Liebe nennt man Trishna. Trishna heißt Durst. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn ich Durst auf dieses Wasser habe, würde ich ja niemals auf die Idee kommen, das Wasser zu befragen, hast du eigentlich Durst auf mich? Ich benutze das Wasser für meine Zwecke, ohne ihm das Recht für seine eigenen Absichten zu geben. Ich frage nicht mal danach. So sind auch Menschen, die sehr unreif leben, das heißt sehr selbstisch leben, so geneigt, dass sie den anderen Menschen wie ein Objekt betrachten, dass sie überhaupt nicht fragen nach was möchtest du denn? Es wird einfach nur benutzt, der andere, um meinen Durst zu befriedigen. Viel von dieser Liebes- oder Sexindustrie geht um diesen Bereich herum. Trishna, Durst. Dann gibt es verschiedene, dann will ich mal eine etwas unschuldige Form der Liebe sagen. Manmata. Manmata ist die aufgeregte Liebe, so wie Schmetterlinge im Bauch. Das kennt ihr vielleicht, wenn das bei euch geschehen ist, das erste Mal in Teenagerzeiten mit großem Erröten. Nicht? Manmata, die aufgeregte Schmetterlingsliebe. Dann gibt es Maitri. Maitri ist eine interessante Art der Liebe, die auch zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern ausgetauscht wird. Es ist mehr so wie eine Freundschaft. Dann gibt es Preeti. Preeti ist ein Ausdruck für Liebe, wo ein sehr liebevoller Austausch, ein sehr reifer Austausch besteht. Es wird oft, wird diese Art der Liebe für die Liebe zwischen Geweihten Gottes gebraucht. Preeti bedeutet, dass da Geschenke gegeben werden, Geschenke angenommen werden, dass man sich vertraulich öffnet oder auch vertraulich um Rat fragt und so. Ja, und dass man Prasadam gibt, also Speise gibt und Speise annimmt, ist also das sind Beispiele für diesen Austausch, der da stattfindet. Also sehr spannende Form der Liebe, Liebesausführung. Und dann gibt es Ja, dann geht's weiter in die verschiedenen, bis schließlich die Rasas kommen. Und eben all diese Arten von Liebe geben einen gewissen Wohlgeschmack, wenn sie im Herzen da sind und man einen Menschen findet, mit dem man sie austauschen kann, entsteht ein ganz eigener Geschmack, der sich nicht mit den anderen so richtig vergleichen lässt. In den Sanskrit-Schriften und auch in anderen spirituellen orientierten Schriften wird Liebe immer groß geschrieben als das, was so machtvoll ist, dass selbst der stärkste Mann sich oder die stärkste Frau sich ihr beugen muss. Zum Beispiel Samson. Vor Samsons Geburt kam ja ein Engel zu seinen Eltern und sagte, euer Sohn wird so stark sein, dass er Israel aus dem Sklavendasein befreien kann. Schneidet ihm bloß nie die Haare. Wenn ihr ihm die Haare schneidet, verliert er seine Kraft. Daraufhin wurde Samson also sehr stark. Es wird beschrieben, dass er einmal in seiner Kindheit von einem Löwen überfallen wurde. Der kleine Samson nahm den Löwen spielerisch und verdrehte ihm den Kopf, also auf orthopädisch gefährliche Art und Weise. Knackte ihm den Halswirbel. Einmal, als er ein Jüngling war, wurde er angegriffen von einer Armee von 10.000 Philistern. Er guckte um sich und fand den Unterkiefer eines Esels. Muss wohl ein bisschen versteinert gewesen sein. Jedenfalls benutzte er das als Waffe, um 10.000 Philister in die Flucht zu schlagen. Das müsste man mal filmen. Er wurde so stark, dass er die Israelis beschützte und die Philister mehr und mehr zurückdrängte. Bis die Philister eines Tages wussten, wir können ihn kriegen, den Samson, durch die Kraft der Liebe, oder sie haben vielleicht das Spiegelbild der Liebe, man nennt das Karma in Sanskrit. So haben sie Delilah informiert, eine wunderschöne Frau, und Delilah gebeten, Delilah, du kriegst viel Gold und Silber, wenn du den Samson das Geheimnis seiner Kraft entlockst. Delilah schmiegte sich also an Samson an und sie wurden Mann und Frau, jedenfalls in einer freundschaftlichen Beziehung. Und dann Maituni war ihre Beziehung, viel Geschlechtlichkeit war darin, das war das Zentrum. Und irgendwann, ja, sagte Delilah, bitte, warum bist du denn so stark? Du kennst alle Geheimnisse von mir. Liebende sollen keine Geheimnisse haben. Nun sag mir bitte, warum du so stark bist. Wie kann man dich besiegen, Liebling? Daraufhin sagte Samson, also, man muss mich mit 7 Bogensehnen umbinden. Dann kann ich mich nicht mehr bewegen. So, das taten Delilah nach einer Liebesnacht. Macht den festen Knoten. Und dann am Morgen rief sie aus, die Philister kommen ja. Sie hatte das mit dem besprochen, aber sie machte das so ein bisschen geschickt. Die Philister kommen, Samson. Samson wachte auf, machte einmal so Platz und schlug all die Philister in die Flucht. Nach einer Woche sagte Delilah, also das war ja nicht das Geheimnis deiner Kraft, Liebling. Wie kann man dich besiegen? Sag's mir doch einfach. Wir haben doch keine Geheimnisse. Ja, man muss neue Seile nehmen und um mich schlingen, sagte Samson. Sie tat das. Und am Morgen rief sie aus, die Philister kommen. Samson machte einmal Platsch und zerriss die ganzen Seile und das andere wisst ihr, schlug sie in die Flucht. Es ging so ein paar Mal hin und her, bis Delilah sagte, ich möchte es einfach wissen. Jeden Zentimeter meines Körpers hast du erkundet. Kein Geheimnis, außer das, was ich dir heute Abend enthüllen werde, bleibt noch. Bitte sage mir. Und daraufhin sagte Samson, wenn man mir die Haare abschneidet, dann kann ich besiegt werden. Sie tat das denn im Anschluss an die Nacht. Und wieder rief sie, die Philister kommen. Und dann, Hare Krishna, haben sie den guten Samson überwältigt und gefangen genommen und einiges an Schikanen unternommen, was ich euch vor dem Sonntagsfest ersparen möchte. Die Kraft der Liebe, darum geht es, ist so stark, auch wenn es nur in reflektierter Form, zum Beispiel in diesem Fall geschlechtliche Liebe vorkommt, dass sie einen Menschen bindet und so weiter. Die Vedas geben viele Beispiele davon, zum Beispiel Kasyapa Muni oder Indra und Ahalya oder Vishwamitra, über den wir heute Morgen gehört haben. Vishwamitra hat sich im Sommer von 12 Feuern umgeben, um zu meditieren. Er war schon sehr entsagt. Im Winter ist er unter das kalte Wasser gegangen, nur um zu verwirklichen, die Elemente können mir nichts anhaben, ich bin ja spirituelle Seele. Aber auch Vishwamitra konnte nicht den Einfluss von Karma, dieser gespiegelten Liebe, entgehen. Und so wurde er ein Opfer von Menaka, die ihn verführte und ihm seine Kraft raubte. Ja, vor einiger Zeit hat man gehört, gab es einen Zen-Meister, der in Bodh Gaya eine Meditationsschule geöffnet hatte. 12 Stunden am Tag mussten seine Anhänger meditieren und am Tagesende ein bisschen in salziges Wasser eingeweichte Hirse zu sich nehmen. Das war alles. Er hatte gesagt, die Welt ist falsch, die sinnlichen Eindrücke sind nicht wichtig. Entsagt den Freuden, die nur trügerisch und illusionär sind. Aber eines Tages wurde auch er gefunden, in den Armen einer schönen Frau in seiner entsagten Hütte. Yes, da auch viele Mitglieder der Hare Krishna Bewegung, große Weltenentsager, Sannyasis, Gurus, sind zu Fall gekommen, weil diese Kraft, auch wenn sie nur gespiegelt ist, die Kraft von Karma, so powerful ist, so machtvoll, dass sie die ganze Welt beherrschen kann. Das größte Leid im Leben trägt auf, wenn diese sogenannte Liebe enttäuscht ist. Man kann gegen Kopfschmerzen ein Aspirin nehmen, gegen Rückenschmerzen Kundaliniöl. Also das ist natürlich ein bisschen New Age, aber auch sich den Rücken einrenken lassen. Aber wenn das Herz zerbrochen ist, dann hilft nichts. Es gibt Menschen, die in der Lage sind, Selbstmord zu machen, weil wenn ihre Liebe enttäuscht ist, sie dermaßen Mangelerscheinungen haben in ihrem Leben. Denn die Kraft der Liebe ist sehr, sehr stark, auch wenn sie nur gespiegelt auftritt. Die Gita sagt, dass Karma oder diese gespiegelte Liebe, diese selbstische Liebe, wie Feuer im Herzen brennt. Und wenn sie nicht enttäuscht wird, schließlich in Kroda sich umwendet, Zorn. Viele Menschen haben mit Zorn zu tun in ihrem Leben, sind unruhig und, wie soll ich mich ausdrücken, oft auch böse auf andere. Sehr oft ist die Grundlage oder die Ursache hiervon enttäuschte Liebe oder einfach Abwesenheit von Liebe. Sita fragt einmal Rama, was sind die Anzeichen eines Menschen, der frei von Lust ist? Und Rama antwortet, er wird nicht zornig. Yes, da ist ein direkter Zusammenhang zwischen Lust und Zorn. muss ich mal gucken. In den vedischen Schriften heißt es, dass wir in dieser Welt im Maituna Agra sitzen. Agra ist so viel wie ein Gefängnis, das mit den Gitterstäben der Sexualität zugemauert ist. Hare Krishna. In Kalifornien hatte man vor 50 Jahren ein Gefängnis namens Alcatraz gemacht. Das war auf einer Insel und lag vor der Küste von Kalifornien. Es gab dort Stacheldraht, Maschinengewehre, Spotlights und gefährliche Haifische, die dafür sorgten, dass also kein Gefangener entkommen konnte. Aber trotzdem sind immer wieder Gefängnisinsassen entkommen, trotz den Maschinengewehren und dem Stacheldraht und all dem. Yes, die Veden sagen, dass wir in einem Gefängnis leben, das mitten in unserem Herzen errichtet ist. Ohne Mauern sind gar nicht nötig. Wir sind eingesperrt durch die Fesseln der Lust, die uns in jedem Fall fesseln. Nun mag jemand sagen, Satchinanda Swami, ich kenne diese Fessel nicht. Ich habe damit kein Problem. Es ist jedoch so, dass Karma so powerful ist, dass es eine grobe und eine feine Form davon gibt. Die grobe Form ist einfach nur Trishna, dieser Durst auf Sinnbefriedigung, auf Genuss. Die feinstoffliche Form von Karma ist die Lust auf Ansehen und Anerkennung und Prestige. Und da ist jeder drin, in diesem Gefängnis. Und vor einiger Zeit hatte ich einen Kontakt mit einem Ramanuja Gopal, hieß er, der einst mit seinem Schüler zu einem Asketen, dem bedeutendsten Asketen von Indien gegangen ist. Der Askete lebte in einer Höhle, dabei Badrinath. Vor ihm war ein Haufen von Geld, den fromme Pilger dort hingeworfen hatten, aber er hatte das nicht angerührt. Der Asket aß auch nicht, ernährte sich nur vom Prana in der Luft. Als Ramanuja Gopal zu ihm kam, sagte der Asket zu ihm, let's meditate. Und so meditierten sie für 6 Stunden erstmal. Hare Krishna. Und dann trat der Asket kurz aus. Und so als der am Austreten war, sagte Ramanuja Gopal zu seinem Assistenten, setz dich doch auf den Platz des Asketen. Der hatte da so ein Tigerfell, auf dem er saß. Das kann ich nicht machen, sagte der Assistent. Doch, sagte er, wir wollen mal sehen, wie losgelöst er ist. So, als der Asket zurückkam, rauchte er vor Zorn. Was? Wie wagst du es, auf meinem Beitag heißt Sitzplatz, dich niederzulassen? Ein Platz, der ihm offensichtlich eine Position gab, als großer Asket. Das ist mein Sitzplatz! Und er rauchte und vor Zorn. Ramanuja Gopal sagte, allem hast du entsagt. Warum bist du so angehaftet an 50 mal 50 Quadratzentimeter? Du bist noch angehaftet und diese Anhaftung geht auf dein Prestige, dieser Platz dir gibt, zurück. Jeder, auch die stärksten Leute, sind in diesen Fesseln dieser Karma und ihrem feinstofflichen Form, dem Wunsch nach Ansehen. Es gibt, das möchte ich auch noch sagen, hier Formen von Liebe, die ein wenig selbstloser sind, wie zum Beispiel, es gab in Nordamerika so Frauen, die mit ihren Eheleuten, also Ehemännern, in den Krieg gegen die Südstaatler zogen, einem Krieg, wo es nichts zu gewinnen gab, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass sie, sagen wir mal, getrennt von ihrem Ehemann leben müssten, der umfiel in dem Krieg. Oder das ist diese selbstlose Liebe, ist eigentlich auch die Idee von Sati. Sati ist im Westen unglaublich anrüchig geworden. Ihr wisst, die Witwenverbrennung. Und aus gutem Grund, denn in der Moderne hat man oft Frauen, deren Ehemann gezwungen war, also deren Ehemann gestorben war, gezwungen in das Feuer einzutreten. Und sie so mit getötet. Hm? Aber die ursprüngliche Idee von Sati wird in einem Vers, den die Witwen rezitiert hatten, bevor sie ins Feuer ging, ausgedrückt. Selbstlose Liebe zu ihrem Mann. Sie sagten so, ich kann es übersetzen, ich kenne es nicht in Sanskrit, nur in der Übersetzung. Oh, mein geliebter Mann, das Feuer der Trennung brennt so von dir, das Feuer der Trennung von dir brennt so unerträglich heiß in meinem Herzen, dass ich jetzt Zuflucht suche in den kühlenden Flammen deines Scheiterhaufens. Und dann ging sie rein in den Feuerhaufen, hat sie vielleicht die Nase zugehalten und dann sich selbst verbrannt. Das war die Idee, dass sie sich absorbiert hatten in ihren Mann. Das können wir uns heutzutage wohl gar nicht mehr vorstellen. Und dass sie also die Trennung überhaupt nicht erleben konnten, dass sie dann also, dass der Tod für sie kühlend war. Ihr merkt, auch hier, was ich ausdrücken möchte, ist die Kraft der Liebe in ihren unterschiedlichen Spielformen in dieser Welt ist unglaublich powerful, damit Leute in den Krieg ziehen können oder das machen, was in der Sati der Fall ist. Ich möchte jetzt die Frage stellen, die erstaunliche Frage, wenn wir lieben in dieser Welt, wen oder was lieben wir denn letztendlich? Und jetzt kommt eine erstaunliche Aussage. Eigentlich uns selber. Und noch tiefer, eigentlich Gott. Ich möchte das jetzt begründen aus dem Buddhismus. Es gab einmal einen König und eine Königin, die gleichzeitig in der Meditation waren und nach einiger Zeit gleichzeitig aus der Meditation hervorkamen. Und der König sagte, oh Liebling, meine Königin, nimm es nicht persönlich, aber in der Meditation habe ich herausgefunden, dass ich eigentlich, wenn ich liebe, mich selber liebe, nicht dich. Oh Liebling, sagte daraufhin die Königin, nimm's nicht persönlich, aber bei mir ist es genauso klar geworden in meiner Meditation. Ich liebe, wenn ich liebe, eigentlich mich selber. Das ist ein Problem, sagte der König. Wir müssen doch hier ein Vorbild geben und ein bisschen anständig lieben. Also lass uns zum Buddha gehen und ihn befragen, was jetzt davon zu halten ist. Sie ging zum Buddha hin. Und der Buddha sagte daraufhin, ihr seid auf die erste Stufe der Erkenntnis gekommen. Es ist tatsächlich so, dass in dieser Welt der Mensch sich immer am meisten liebt. Und seine Liebe ist immer gefärbt mit Selbstsucht. Schaut mal, das, was dem Menschen in diesem Leben am liebsten ist, ist der meistens der eigene Körper. Warum lieben wir unseren Körper so sehr, dass wir ihn pflegen, dass wir ihm Ansehen verschaffen, dass wir Schminke drauf tun und zur Ernährungsberatung gehen und uns gesund ernähren lassen und so weiter? Wir lieben uns selber, weil da eine Seele drin ist. Dem Augenblick, wo im Körper keine Seele gegenwärtig ist, werden wir den Körper schnell unter die Erde schaffen, es schnell begraben. Es ist unheimlich, einen Körper ohne Seele zu haben. So, warum lieben wir die Seele so sehr? Wir lieben die Seele so gern, weil sie ein Teil Gottes ist. Eigentlich lieben wir nur Krishna. Eigentlich lieben wir nur Gott. Wenn jemand seine Liebe zu Krishna, zu Gott errichtet und dabei diese abgelenkte Liebe wieder die gerade Richtung gibt, die Richtung, in der sie wirklich erblühen kann, dann wird er die stärkste Form der Liebe in seinem Leben kennenlernen. Lasst uns jetzt kurz das Leben von einigen Menschen studieren, die für die Liebe zu Krishna weltliche Liebe aufgegeben haben. Ich möchte euch das Beispiel von Franziskus von Assisi geben. Franziskus von Assisi war ein sehr reicher Jüngling, der irgendwann einmal die Erkenntnis machte in seinem Leben, ich will eigentlich nur Gott. Für Gott gebe ich alles. Er ging dann zu den Leprösen an der Stadt, am Stadtrand und verschenkte die Reichtümer seines Vaters an die Lepra-Erkrankten. Und sein Vater wurde sehr gestört dadurch. Ich arbeite doch nicht für die Lepra-Kranken. Und hat ihm dann gesagt, was bist du denn für einer? Und Franziskus hat gesagt, ich bin ein Sohn Gottes, wie die Leprakranken und wie alle. Ich werde den nicht erst mehr ertragen können, dass die Leprakranken so am Rande sein. Da sagte der Vater, also so kannst du nicht mein Sohn sein. Du musst dich entscheiden zwischen mir und dem Dienst am Nächsten. Daraufhin zog Francisco von Assisi sich die ganze Kleidung aus, selbst die Schuhe und alles andere, gab es seinem Vater und sagte, ich bin jetzt frei. Hier hast du alles, was du mir gegeben hast. Ich werde jetzt dem Höchsten dienen, indem ich den anderen diene. Und er machte dann eine Kirche auf und selbst im Winter war er barfuß. Jedenfalls, als er älter wurde und Durchblutungsstörung kriegte, da hat er natürlich nicht, aber. Ja. Yes. Rupa oder Sanatan Goswami. Rupa und Sanatan Goswami waren die Minister von dem damaligen Bengalen, einem Landstrich, der viel machtvoller oder größer ist als Deutschland. Sanatan Goswami hatte 1000 Brokat, also Seidenanzüge bei sich im Kleiderschrank stellen. Und trotzdem gab er all das auf, um wie ein Bettelmönch in Vrindavan zu leben. Er war von der Kraft der Liebe zu Gott, überwältigt und wurde auf diese Weise ein Freier. Die Ketten brachen. Oder Haridas Thakur oder die Gopis. Sie alle hatten eine unglaubliche Anziehung von Liebe zu Krishna. Einmal hat Krishna gesagt, bitte zu Narada Muni, ich habe Kopfschmerzen. Ich brauche, um meine Kopfschmerzen zu heilen, den Staub von den Lotusfüßen meiner Geweihten. Narada Muni sagte, das ist bestimmt leicht zu holen, diese Medizin. Er ging zu den Brahmanas in Varanasi, den Schriftgelehrten, und sagte, Krishna hat Kopfschmerz, könnt ihr bitte euren Staub nehmen und es Krishna geben? Die Schriftgelehrten sagen, bist du verrückt? Wir können doch nicht mit unseren schmutzigen Füßen, mit dem Staub von unseren Füßen an den Kopf Gottes kommen. Ich bin hier auf dem Altar, wenn hier Leute kommen würden und ihre Füße an den Kopf von Krishna geben würden oder den Staub ihrer Füße, wir würden sagen, das geht nicht. Nicht so, die Brahmanas sagten, wir werden zur Hölle gehen. Gut, sagte Narada Muni, das denke ich ehrlich gesagt auch. Also und ging weiter zu den Königinnen von Krishna in Dwaraka. Krishna hatte dort 16.108 Paläste und hatte sich in 16.108 Formen erweitert, in denen er in den Palästen lebte. Das sagte zu den Königinnen, folgendes, ihr seid doch Devotis von Krishna. Gebt bitte den Staub von euren Füßen, damit Krishna seinen Kopfschmerz beseitigen kann. Daraufhin kamen alle 16.008 Königinnen zusammen und beratschlagten sich. Und am Ende gaben sie eine Antwort. Sie sagten Folgendes: Wir würden den Staub von unseren Füßen geben. Aber es gibt ein Problem. Wenn wir den Staub von unseren Füßen Krishna geben werden, werden wir in die Hölle gehen. Und dort werden wir Krishna nicht sehen und sterben. Und das können wir nicht machen. Sie waren also bereit, zur Hölle zu gehen, aber sie waren nicht bereit zu sterben. Dann kam Narada Muni zurück und sagte, es sind keine Devotees mehr übrig, selbst deine eigenen Königinnen sind nicht bereit, den Staub zu geben, weil sie die Trennung von dir nicht überleben könnten. Ja, sagte Krishna, dann geh doch zu den Gopis in Vrindavan. Narada Muni, was, die einfachen Kuhhirtenmädchen? Ja, sie lieben mich am meisten. Narada Muni ging also nach Vrindavan zu den Gopis und sagte, habt ihr Staub von euren Füßen? Und die Gopis sammelten sofort den Staub von ihren Füßen ein, taten sie in Säcke, gaben sie Narada Muni weg. Hier, schnell, wenn das Krishnas Kopfschmerz beseitigt, dann sind wir gerne bereit, den Staub zu geben. Ja, aber habt ihr keine Angst, in die Hölle zu gehen? Ach, wir gehen 1000-mal in die Hölle, um Krishna vom Kopfschmerz zu befreien. Narada Muni sagte, boah, so unglaublich, nahm die Säcke mit zu Krishna und sagte, hier, säckeweise Staub von den Gopis. Krishna sagte, yes, jetzt verstehst du, warum die Gopis meine liebsten Devotees sind. Das hier, was wichtig ist, ist die selbstlos gebende Liebe, diese Substanz der Liebe. Und es ist so, wenn Krishna sieht, wie ein Devotee in das Königreich der selbstlos gebenden Liebe hineinkommt, selbst wenn es nur ein zögernder Schritt ist, dann ist Krishna gebunden an diesen Devotee. Krishna sagt, ich bin nicht frei. Gott sagt, ich bin nicht unabhängig, ich bin gebunden mit dem Seil der Liebe, was meine Devotees um mich geschlungen haben. Es gibt ein paar Beispiele dafür, wo ihr seht, dass Krishna alles macht für seine Devotees. Ich habe mir das hier mal notiert. Es ist ein Gebet. O lieber Krishna, du bist bekannt als Yogeshwara, der Meister aller mystischen Kräfte. Es ist also sehr leicht für dich, das Unmögliche zu machen, wie du es schon mehrere Male in der Vergangenheit getan hast. Weißt du noch, Krishna, als du durch deinen barmherzigen Blick die Jungen und Kühe zum Leben zurückgeholt hast, die gestorben waren, weil sie das vergiftete Wasser des Yamuna-Flusses getrunken hatten. Und weißt du, als deine Devotees dich riefen, als sie im Waldbrandfeuer umkam, bist du gekommen und hast den Waldbrand geschluckt. Im Rasa-Tanz, dem Kreistanz, hast du dich gleichzeitig in so viele Formen erweitert, wie Gopis da waren, um an der Seite einer jeden Gopis zu tanzen. Und weißt du noch, als du bei deinem Lehrer warst, bat er dich um eine Spende, nämlich seinen toten Sohn zurückzubringen. Und weißt du noch, was du mit der Dienerin gemacht hast, die einen Buckel hatte? Als sie dich mit der Sandelholzsalbe einrieb, die für Kamsa bestimmt war, hast du sie gepackt und straight und beautiful gemacht. Als Haushälter in Dwaraka hast du dich in 16.000 Krishnas erweitert und gleichzeitig all deine 16.000 Frauen zufriedengestellt. Und als Sudama Brahmana dir ein bisschen Bruchreis anbotest, hast du seine armselige Hütte in einen wunderschönen Palast verwandelt, der passend war für den König des Himmels. Und es geht also so weiter, wo der Devotee sagt, wie sehr Krishna seine Devotees liebt. Krishna hat einen Ozean von Liebe in seinem Herzen. Und das heißt, wenn Krishna seine Flöte nimmt und an seine Lippen ansetzt, mit seinem lächelnden Gesicht, ihr seht bestimmt, da zum Beispiel ist ein Bild von Krishna mit der Flöte. Und wenn ihr daneben schaut, dieses bunte Bild, das andere ist ja schon versonnen, also durch die Sonne ausgeblichen. Krishna ist immer mit der Flöte da. Warum? Weil die Liebe, die in seinem Herzen gegenwärtig ist, über seine Lippen in die Töne seiner Flöte geht, mit der er seine ganzen Devotees erfreut. Ich habe in Indien ein Seminar gegeben über die Liebe in der spirituellen Welt und da beschrieben, wie die Wolken Krishna lieben, indem sie kommen, voll mit Bewusstsein und die Sonne wegschirmen von Krishna, wie die Wasser, wie die Flüsse Krishna lieben, also auch scheinbar unbewusste Dinge Krishna lieben, indem sie auf ihren Armen Lotusblüten nehmen und mit Juwelen Krishna zu den Lotusfüßen legen. Alles in der spirituellen Welt ist von Bewusstsein erfüllt. Warum? Weil es von Liebe erfüllt ist. Und diese Liebe zu Krishna kommt von seinen Devotees und von Krishna zu seinen Devotees. Und hier ist ein Geheimnis. Diese Liebe ist so machtvoll, dass sie selbst Krishna bezwingt. Ja, auch Krishna wird durch Liebe bezwungen. Aber diese reine, gebende Liebe, die im Königreich Gottes existiert. Wir haben ich möchte euch eine kleine Geschichte darüber erzählen und dann zum Ende meiner Vorlesung kommen. Ich weiß noch, ich war einmal in Fort. Ich muss den Wald jetzt aus. Oh. Es ist bei Ramgat, ich glaube der Belwan, aber ich kann meine Hand dafür nicht in die Yamuna legen. Das ist ein Wald, der noch so ist wie zu Krishnas Zeiten. Also man hat ihn umgürtet und sorgt dafür, dass die Affen nicht alles auffressen, die Blätter. Und da gibt es sehr viele Kühe und ich habe mich da ein bisschen aufgehalten in diesem Wald und eines Tages einen großen Devotee gesehen. Das war ein sehr alter Mann, der saß dort in der Sonne, es war schon Winter, und chantete. Und als er chantete, ich sah ihn so aus dem Wald heraus, er sah mich nicht, weinte er mit diesen Tränen der Liebe zu Krishna. Also sehr schön, man wird dann auch im Herzen sehr bewegt, wenn man das sieht. So, ich beschloss, nach zwei Tagen zu dem alten Mann zu gehen. Ich hatte einen Freund von mir da, der übersetzen konnte, und bat ihn zu sagen, was ein bisschen, stellte ihm Fragen, was hast du in deinem Alter, wo du Zuflucht suchst. Es war ein sehr armer Mann, das war sehr, sein Leben, also er war sehr einfach. Er sagte, ich singe nur noch die heiligen Namen, denn Krishna ist identisch mit dem heiligen Namen. Und dann sagte ich ihm so, weil man kann sehr gut von älteren Mönchen lernen, kannst du mir eine Geschichte von Krishna erzählen? Das hat ihn also maßlos erstmal überrascht. Und zweitens hat er mich dann so angeguckt und gesehen, welche Geschichte, der kennt tausende von Krishna-Lilas. Sagte er nach einiger Zeit, gut. Einmal spielte Krishna mit seinen Kuhhirtenjungen. Und sie verabredeten, dass die Seite des Verlierers die Seite des Gewinners tragen sollte auf den Schultern. Und Krishnas Seite verlor. Krishna musste also seinen Freunden sagen, komm Huckepack. Aber Krishna wollte nicht. Nö, an diesem Tag will ich nicht. Shridham fragte, warum nicht? Du musst dich auch an die Spielregeln halten. Du hast verloren, trage. Was ist dein Grund, warum du heute nicht tragen kannst? Daraufhin sagte Krishna, also mein Grund ist sehr einfach. Ich bin der Sohn des Königs hier, der Sohn von Nanda Maharaj. Ach, sagte Shridham, schon gut. Meinst du, die Tatsache, dass dein Vater ein paar mehr Kühe hat als unsere Väter, macht ihn zum König und damit bist du in der Lage, dich aus den Spielregeln auszuklinken? Du musst schon einen anderen Grund geben. Sie pushten also Krishna hart. Daraufhin sagte Krishna dann etwas, was er eigentlich nicht sagen wollte. Aber als er jetzt so gefordert worden, sagt er, ich brauche niemanden zu tragen, weil ich Gott bin. Also da sagten die Kuhherdenjungen. Also das kann jeder sagen. Ihr müsst wissen, damit es zu diesem Sakya-Rasa kommt, dieser freundschaftlichen Beziehung zu Krishna, vergessen die Devotees, dass Krishna Gott ist, denn wie kannst du zu Gott eine Freundschaft haben? Freundschaft ist eine ebenbürtige ebenbürtige Beziehung. Und auch Gott vergisst, um den Rasa zu genießen, den Austausch, dass er Gott ist. Aber hier musste eben Krishna etwas tun, jemanden auf den Schultern tragen und das wollte er nicht und so erinnert er sich. Beweise bitte, sagten die Kuhherdenjungen. Beweise. Krishna sagte, mach die Augen zu. Dann machten sie die, und jetzt dann sagte, mach die Augen auf. Und da sahen sie plötzlich nicht mehr den kleinen Kuhhirtenjungen, der auf einer Flöte spielte und den ihr ganzes Herz gehörte, sondern der allmächtige Herr, von dem die materiellen und die spirituellen Welten ausgehen. Er heißt Narayan. Er saß auf einem Thron, ihm wurde Luft zugefächert, die besten Lieder wurden ihm dargebracht. Es war also der Prunk, alles war aus Gold und Silber und Juwelen. Und die Kuhherdenjungen sagten erst scheu, sie waren so in einer langen Reihe von Weisen, die Hymnen rezitierten und sagten, wir sind da, Krishna. Und dann dachten sie, er hört uns nicht und nahmen ihre kleinen Kuhhirtenflöten an die Lippen und fingen an zu blasen. Aber sofort wurden sie unterbrochen und man sagte ihnen, ihr könnt doch hier nicht so volkstümliche Flötenmusik im Palaste des Herrn ausführen. Hymnen, die mit Stil ausgeführt werden, bitteschön. Und das tat dann tatsächlich. Also die Kuhhirtenjungen wurden dann verzweifelt und riefen ganz laut aus, Gopal, Gopal, was machst du denn schon wieder mit uns? Daraufhin sagte Narayan zurück, gut, mach die Augen wieder zu. Sie machten die Augen zu, dann hörten sie Krishnas Stimme, mach die Augen wieder auf. Sie machten die Augen auf und sahen sich unter einem Banyanbaum, dem Bandiravana-Baum. Ja, der steht im Belwan. Im Belwan. Yes. So, dann sagten die Kuhherdenjungen, okay, Gopal, heute brauchst du niemanden auf den Schultern zu tragen, aber morgen, wenn du verlierst, musst du auch Leute auf den Schultern tragen. Krishna sagte, okay, das geht. Am nächsten Morgen hatte er wieder eine Ausrede. Yes, ihr merkt, die Liebe der Devotees bezwingt selbst Krishna oder nimmt selbst Krishna in den Bann. Krishna konnte sich nicht vorstellen, ausgeschlossen zu werden vom Spiel seiner Kuhhirtenfreunde und deswegen zeigte er dann seine göttliche Natur. Sonst, um den Austausch von Liebe zu gewährleisten, verbirgt Krishna sein Krishnatum in Vrindavan und tritt nur als Gopal, derjenige, der eine endlose Fülle von liebevollen Austausch gibt und genießt, auf. Yes. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich möchte euch inspirieren, Liebende zu werden. In den Heiligen Schriften gibt es einen sehr wichtigen Vers, einen Schlüsselvers, der sehr wichtig für uns ist. Ramante yogino nante sadhyananda chit atmani iti rama padena so Parang Brahma Bidyate. Die Mystiker erfahren unbegrenzte transzendentale Freuden im Austausch von liebevollen Beziehungen mit der absoluten Wahrheit. Und deswegen ist die höchste absolute Wahrheit, die Persönlichkeit Gottes, auch bekannt als Rama, derjenige, der Freude gibt. Manche Philosophen, wir nennen sie die Unpersönlichkeitsphilosophen, sind der Ansicht, dass es, wenn man aus dem Bereich der Welt tritt, dem Bereich der gespiegelten Liebe, gar nichts mehr gibt, außer glückseliges Verharren in der Brahman-Ausstrahlung. Aber die Vaishnavas sind der Ansicht, dass es jenseits von der Neutralität des Brahman oder des befreiten Zustands, des von der Welt befreiten Zustand, noch einen höheren Zustand gibt, nämlich den Zustand, wo Rasa, das heißt ein liebevoller Austausch stattfindet. Und zu dem liebevollen Austausch gehören immer zwei. Nicht? Derjenige, der liebt und derjenige, der Liebe empfängt. So in diesem ekstatischen Bereich der spirituellen Welt ist Rama gegenwärtig. Derjenige, der unbegrenzt viel Ekstase und Freude in das Herzen seiner Devotees gibt im liebevollen Austausch. Wir haben ontologisch, also was unser Zustand betrifft, werden wir als am Rande verlaufende Energie bezeichnet. Wir sind wie ein Fisch, der zwischen den Ufern eines Flusses hin und her wedelt. Wir können zur materiellen Seite gehen und materiell lieben, und wir können auch zur spirituellen Seite gehen und spirituell lieben. Die Wahl liegt bei uns. Wenn unsere Herzen rein sind, können wir bezwungen werden durch die Macht der spirituellen Liebe und sogar Gott bezwingen. Das heißt, dazu bewegen, dass er in einen ekstatischen Austausch mit uns tritt. Wenn aber die Liebe, die stärkste Kraft, die die Seele hat, in die falsche Richtung geht, kann es sehr leicht kommen, dass Bindungen auftreten, Frustration und so weiter und Kriege auch entstehen. Natürlich ist es auch in dieser Welt möglich, die Liebe richtig zu richten, aber dann ist es gut, wenn sie selbstlos ist. Je selbstloser sie ist, desto mehr kommt sie dem göttlichen oder spirituellen Ideal entgegen. In Indien sagt man, wo es Rama gibt, gibt es kein Karma. Wo Krishna ist, oder auch laut Rama, kann materielle Lust, also diese gespiegelte Form der Liebe, nicht existieren. Aber man soll nicht selbstzentriert sein im spirituellen Leben, wie so viele Egozentriker tun. Also in den spirituellen Bewegungen, auch der Hare Krishna Bewegung, kommen so viele Egozentriker, denen es nur um sich selber geht. Aber die werden niemals das Geheimnis der Liebe erfahren. Ich muss sagen, das soll jetzt nicht niemanden enttäuschen. Man fängt wahrscheinlich immer ein bisschen selbstisch an. Aber es ist gut, wenn man dann mehr und mehr Krishna ins Zentrum tut. Und dann wird man selber auch zufrieden werden. Nun möchte ich fragen, ja, du sprichst sehr hohe Dinge, Sachinandan Swami. Wie immer, könntest du ein bisschen praktisch werden? Wie kann man selbstlose spirituelle Liebe entwickeln? Diese Liebe wird entwickelt, indem man hört und chantet in der Gemeinschaft mit Devotees. Seht mal, Liebe zu Krishna ist im Herzen eines jeden gegenwärtig. Es ist inhärent da. Deswegen suchen wir das ja immer in dieser Welt und sind verrückt nach der Liebe. Wir haben das bei uns. In der reinen Form. Es muss jedoch zum Entwickeln gebracht werden. Und das kommt, wenn man über Krishna hört und seine heiligen Namen chantet. Dann tut man irgendwann mal sagen, oh Krishna, oh Krishna, oh Krishna, du bist so wunderbar. dann geht was los im Herzen. Eine Lawine, die nicht mehr aufzuhalten ist. In den Schriften heißt es, Nitya Siddha, Krishna Prema, Satya Kavunoi, Stavanadi, Shuddha Shitte, Karaye Udoi. Die ewige Vollkommenheit der Liebe zu Krishna ist bereits im Herzen gegenwärtig. Und durch das Hören über ihn und das Chanten über ihn entsteht es wie ein Sonnenaufgang. Man soll sich versuchen befreien von weltlicher Liebe, die wie oder Lust, ja, die einen festbindet an die materielle Welt und diese ekstatische Liebe zu Krishna kosten. Und wenn man nur einen kleinen Tropfen davon kostet, wird man sehr zufrieden werden. Ein Heiliger hatte einmal gesagt, oh Krishna, das war ein König. König heißt in Indien viele Frauen. Das ist ein Synonym für viele Frauen. Oh Krishna, seitdem ich über deine Herrlichkeiten gehört habe, denke ich mit großer Freude an dich und finde das Aufgehen der spirituellen Liebe in meinem Herzen. Wenn ich jetzt denke an meine geschlechtlichen Abenteuer, also Sexualität und so, dann verziehen sich meine Lippen in einem Unwohlsein. Das ist mir überhaupt nicht wohl. Er hatte eine Erfahrung gemacht, eine spirituelle Erfahrung, die ihn die materielle Erfahrung als das erkennen ließ, was es ist, eine Spiegelung. Nicht das Echte, nicht das Reale. Das heißt auch, dass im Vergleich zur Sexualität, nach der die Welt ja so crazy ist im Augenblick, nicht dieser Trishna-Form der Liebe, im Vergleich dazu ist der Ozean der Liebe zu Krishna so groß wie, jetzt muss ich mal das richtig formulieren, ein Ozean im Vergleich zu einem kleinen Tropfen. Hare Krishna. So in der Gemeinschaft mit Devotees, wenn man über Krishna hört, über seine wunderbaren Eigenschaften hört, kann diese Liebe zu Krishna entstehen und man kann auf diese Weise auch frei werden von der transformierten Liebe, der gespiegelten Liebe, die oft wie ein Gefängnis ist, in das man eingesperrt ist und was einen hindert, Liebe zu Krishna zu entwickeln. Wenn man Liebe zu Krishna entwickelt hat, das ist jetzt die Frage, liebt man denn noch Menschen und so? Seid ihr noch ganz, und so ist das alles noch intakt bei euch, die Liebe zu Menschen? Ja, es heißt, dass man über diese spirituelle Liebe auch reif die Menschen lieben kann. Einmal hatte Prabhupada ein Beispiel hierfür gegeben. Er sagte, schaut die Blätter am Baum an. Wenn ihr sie seht, sie sind alle verbunden durch die Wurzeln. So ist es mit den Menschen auch. Sie sind alle miteinander verbunden über Krishna. Sie sind alle Teile Krishnas, genau wie die Blätter Teile eines Baumes sind. So, wenn man die Blätter bewässern will, kann man nicht mit der Gießkanne von einem Blatt zum anderen gehen. Man muss über die Wurzel gehen und zur Wurzel Wasser geben. Also so sagt man nicht. Schütt, 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 schütt. Und auf diese Art und Weise, wenn man das Wasser zur Wurzel schüttet, wird die Blätter automatisch erfüllt. So ist es auch, wenn ein Mensch sehr spirituell reif wird und Krishna liebt, dann hat er in seinem Herzen so viel Liebe für all die anderen Geschöpfe Krishnas. Wie Prabhupada sagte einmal, er will nicht einmal einer Ameise was zu tun. Ich habe gerade eine bedeutende Filmregisseurin getroffen, die Prabhupads Schülerin ist und sie hatte eine riesen Angst vor den indischen Kakerlaken. Wisst ihr was, die können manchmal Handteller groß sein. Das sind wirklich die Freunde aller Frauen. So, sie kochte in der Küche in Bombay, plötzlich kam eine Kakerlake raus und sie schrie also wuch und fiel fast um. Prabhupada war gerade am Übersetzen in einer anderen kleinen Hütte da und kam also rausgehalten. Was ist los? Ah, eine Kakerlake. Ich zeige sie dir, sagte Kaushalya und ging mit Srila Prabhupada also dorthin, wo die Kakerlake hingeflohen war, im Badezimmer an die Wand. Und sie fühlte sich sehr stark und nahm Knüppel raus. Prabhupada sagte, töte sie nicht. Sie ist ein Kind Gottes. Was? So kann man das auch sehen, sagte Kausalya. So ein großer, ein Mensch, der in Liebe zu Krishna verankert ist, hat selbst Schwierigkeiten, wenn die Moskitos auf ihn zukommen. Das ist ein Riesenproblem bei uns in unserer Bewegung, übrigens in Indien. Ich habe jetzt gerade an einer Riesendiskussion teilgenommen. Dort haben die Devotees gesagt, ja, was sollen wir mit den Moskitos machen? Einer sagte, sie sind gefährliche Angreifer. Sie bringen den Tod. In Bombay ist jetzt gerade auch in der Schickimicki-Ecke sind 50 Leute gestorben von diesen Moskitos. Die haben also Lanz mit Gift und rennen die das in den, wo immerhin auch immer sie gerade landen, nicht? Und sollen wir die jetzt töten oder nicht? Das war die Diskussion. Ja, sagte ein Devotee, in den Veden heißt es, dass man nicht töten sollte grundsätzlich. Gewaltlosigkeit ist also die Devise. Außer jemand greift an mit tödlichen Waffen oder Gift oder raubt die Frau oder besetzt das Land. Dann ist das die letzte Möglichkeit, damit umzugehen. So heißt es in der Manu Sanghita. Ja, sagte der Devotee, du siehst es auf der materiellen Sicht. Aber wir sind doch Spiritualisten und wir müssen doch die Gleichheit aller Lebewesen anerkennen, ob sie nun in Moskito- oder Elefantenkörper oder Politikern sind. Und so wuchte das Argument hin und her, bis schließlich der Tempel abstimmte, man müsse Moskitonetze anschaffen für die Nacht. Und so. Also ich fand das sehr liebenswürdig, das Argument. Über Krishna kann man die Verbindung mit allen erkennen. Ja, Hare Krishna, ich möchte euch also inspirieren. Hört über Krishna, chantet über Krishna. Krishna ist so wunderbar. Und auf diese Art und Weise werdet ihr sehen, wie das, was in euch gegenwärtig ist, Liebe zu Krishna entsteht. Und ihr werdet nicht mehr versuchen, diese Liebe zu suchen in der materiellen Welt, wo sie nur als gespiegelte Form gegenwärtig ist. Wenn du in der Wüste nach Wasser suchst, findest du ein paar Kakteen und kannst die anritzen und hast auch schon ein bisschen Wasser. Das soll man übrigens machen, wenn man in der Wüste verdurstet. Aber es ist besser, du suchst in einer Seenlandschaft nach Wasser. Das geht besser. So, sicherlich ist in der materiellen Welt viel von dieser Liebe da. Aber seht mal, es ist eine Reflexion und es kann nie uns so zufriedenstellen wie diese ekstatische Liebe zu Rama, zu dem Ursprung aller Freude. Hare Krishna, vielen herzlichen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Hoffentlich habe ich euch nicht zu sehr aufgeregt. Und wenn ja, dann war das durchaus beabsichtigt. Hare Krishna. Und hoffentlich war etwas drin für euch selber. Zum weiter nachgehen. Ich möchte unsere Gäste, die das erste Mal hier sind, inspirieren. Wir haben jeden Sonntag so ein Sonntagsfest. Dies ist euer Tempel, nicht unser Tempel. Bitte kommt und nimmt an der schönen spirituellen Atmosphäre teil, die durch das Singen der heiligen Namen wohl erschaffen ist. Und so, und yes. Fühlt euch wohl hier. Und schaut vielleicht, dass wir irgendwann mal einen größeren Tempel finden. Ich sage immer, wenn irgendein versteckter Millionär hier ist, herzlich willkommen. Wir brauchen nur eine halbe. Also in Euros allerdings. Wir wollen unbedingt einen größeren Tempel finden, um den Heidelbergern mehr zu dienen. Aber ich saß immer mal so, manchmal ist hier jemand dabei, der sich angesprochen fühlt. Aber wenn nicht, ist auch okay. Gut, wir sind dann an ein natürliches Ende gekommen. Alles Liebe und Gute.